Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Umweltschutz jetzt, um jeden Preis. Der CO2-Ausstoß steigt in alarmierender Weise. Immerhin, die Vorgaben des Kyoto-Protokolls lassen auf Besserung hoffen. Französischer Reformkurs zu einem hohen Preis. In Frankreich weiten sich die Streiks gegen Präsident Sarkozys Politik weiter aus. Schulen sind leer, Flüge werden gestrichen. USA-Reisen zum Schnäppchenpreis. Der Dollar ist im Vergleich zum Franken so tief wie noch nie. Und die Radiolegende wird 90. Heiner Gauci, die Stimme aus Amerika, der Mann, der von Kennedys Ermordung berichtete, blickt zurück auf seine 18 Jahre als US-Korrespondent. Im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Mikrofon Ivana Pribakovic und mit den Nachrichten Karin Britsch.
Der Ausstoß an Treibhausgasen der 40 wichtigsten Industriestaaten hat im Jahr 2005 einen neuen Höchststand erreicht. Das teilt das Klimasekretariat der UNO mit Sitz in Bonn mit. Generalsekretär Ivo de Boer sagte vor rund einer Stunde:
Emissions are going up in a worrying way. But countries are putting in place serious policies and measures in order to achieve their targets under the Kyoto Protocol. And overall, our assessment of their ability to achieve those targets is optimistic.
Der Ausstoß habe sich auf beunruhigende Art und Weise erhöht. Aber, so de Boer weiter, viele Industrienationen hätten mit Maßnahmen begonnen, um die Kyoto-Ziele bis ins Jahr 2012 doch noch zu erreichen. Das stimme optimistisch. Hauptklimasünder ist der motorisierte Verkehr, gefolgt von der Industrie. Optimistisch stimmt das UNO-Klimasekretariat, dass es hochindustrialisierte Länder trotz Wirtschaftswachstum geschafft haben, ihre Treibhausgasemissionen zum Teil drastisch zu senken. Für die kommende UNO-Klimakonferenz auf Bali erwartet Ivo de Boer harte Verhandlungen. Dort wird über ein Rahmenabkommen verhandelt, das die Weiterführung des im Jahre 2012 auslaufenden Kyoto-Protokolls sicherstellen soll. In Frankreich hat die Streikwelle einen neuen Höhepunkt erreicht. Nach tagelangen Protesten der Eisenbahner legte nun auch ein Großteil der Angestellten des öffentlichen Dienstes die Arbeit nieder. Am Morgen blieben die Postfilialen geschlossen, in den Schulen fiel der Unterricht aus und um Flughafen Paris-Orly wurden Flüge gestrichen. Die Angestellten fordern mehr Lohn und dass weniger Stellen gestrichen werden. Bewegung kommt hingegen in den Lohnstreit bei der Deutschen Bahn. Verkehrsminister Wolfgang Tiefensee trifft sich heute erneut mit Bahnchef Hartmut Medorn und mit dem Chef der Lokführergewerkschaft GDL, Manfred Schell. Die Bahn werde der GDL ein neues Angebot vorlegen, sagte Verkehrsminister Tiefensee. Der US-Dollar hat gegenüber dem Schweizer Franken und dem Euro den bisher tiefsten Wert erreicht. Er notierte am Morgen bei einem Franken 10,94. Damit unterbot der Dollar seinen bisherigen Tiefstwert aus dem Jahr 1995 von einem Franken 11,00. Herr und Frau Schweizer haben im letzten Jahr erneut mehr Vermögen angehäuft. Ende 2006 besaß jeder und jede durchschnittlich 167.000 Franken Vermögen, so viel wie nie zuvor. Alle Privathaushalte zusammen hatten ein Finanzvermögen von 1.260 Milliarden Franken. Das sind 93 Milliarden mehr als im Vorjahr. Hauptgrund für den Anstieg waren Kapitalgewinne an der Börse, wie die Schweizerische Nationalbank mitteilt. Die Grossbank UBS erhöht im kommenden Frühling die Lohnsumme für ihre Angestellten um 2,5%. Mit einer Lohnerhöhung rechnen dürften zwei Drittel der 28.000 Beschäftigten in der Schweiz, erklärte ein UBS-Sprecher. Die Löhne würden nicht generell, sondern je nach Funktion und Leistung angepasst, teilt die UBS mit. Alleinerziehende sollen in der Schweiz besser unterstützt werden. Sie sollen mehr Geld bekommen und es soll für sie einfacher werden, einer Arbeit nachzugehen. Das fordert das katholische Hilfswerk Caritas. Konkret will Caritas Blockzeiten in den Schulen, spezielle Angebote der Behörden für Working Poor und für Mütter mit kleinen Kindern. Wer Kinder hat, soll zudem weniger Steuern zahlen müssen. Als Grund für die Forderungen gibt Caritas an, Alleinerziehende hätten ein hohes Armutsrisiko. Sie müssten 4-mal häufiger Sozialhilfe in Anspruch nehmen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Laut Caritas gibt es in der Schweiz rund 160.000 Alleinerziehende. Die Zahl der Menschen, die an der Immunschwächekrankheit AIDS leiden, hat abgenommen. Zu diesem Schluss kommt die UNO-Weltgesundheitsorganisation WHO. Nach der offiziellen Statistik sank die Zahl von 40 Millionen im vergangenen Jahr auf etwas über 33 Millionen Personen. Die Zahl der Neuinfektionen mit dem HIV-Virus wird mit 2,5 Millionen weltweit angegeben. Vor einigen Jahren waren es noch doppelt so viele. Zum Welt-AIDS-Tag am 1. Dezember ruft Bundespräsidentin Micheline Calmiret zur Solidarität mit AIDS-infizierten Menschen auf. Für die rund 25.000 Betroffenen in der Schweiz sei jeder Tag ein AIDS-Tag. Die Organisation Stopp Atom kritisiert das revidierte Kernenergiehaftpflichtgesetz. Die Schweizer Atomindustrie werde bei einem Unfall zu wenig in die Pflicht genommen. So hafteten die Betreiber von Atomkraftwerken nur für Schäden bis zu 1,8 Milliarden Franken. Bei einer möglichen Schadenssumme von rund 4.300 Milliarden sei dies aber ein Tropfen auf den heißen Stein, so Stopp Atom. Zur Organisation Stopp Atom gehören unter anderem Greenpeace Schweiz und die Schweizerische Energiestiftung. In Zürich-Mühligen ist das neue Briefzentrum der Post eröffnet worden. Hier verarbeiten rund 1200 Beschäftigte jeden Tag 7 Millionen Briefe. Zürich-Mühligen nahm als erstes von drei neuen Briefzentren seinen Betrieb auf. Statt auf 18 Briefzentren konzentriert sich die Post künftig auf 3. Von den Umstrukturierungen erhofft sich die Post Einsparungen von jährlich 170 Millionen Franken. Eine abgerissene Kupplung ist der Grund, warum gestern Abend ein Eurocity-Zug im Zimmerbergtunnel mehrere Wagen verloren hat. Das teilte die SBB mit. Der Zimmerbergtunnel zwischen Zürich und Thalwil blieb rund 1,5 Stunden gesperrt. Laut der SBB gab es weder Verletzte noch Sachschaden. Die Autobahnvignette für das kommende Jahr hat die Grundfarbe Gelb-Metallic. Sie ist ab dem 1. Dezember erhältlich und auch ab dann gültig. Sie kostet weiterhin 40 Franken, wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt. Die Vignette 2007 ist noch bis Ende Januar gültig. Der Schweizer Außenhandel befindet sich weiterhin in Hochform. Im Oktober sind die Exporte um rund 10% gewachsen. Es wurden für rund 18 Milliarden Franken Güter ins Ausland verkauft. So viel wie noch nie in einem Monat. Dies teilt die eidgenössische Zollverwaltung mit. Besonders kräftig wuchsen die Exporte nach Russland, Brasilien und China. Dagegen nahmen die Exporte in die USA um 12% ab. Aber nicht nur die Exporte, auch die Importe stiegen auf einen Rekordwert von rund 17 Milliarden Franken. Dies entspricht einem Anstieg von 8%.
Der weltweite Kohlendioxidausstoß nimmt deutlich zu und hat einen Rekordwert erreicht. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Ivo de Boer, der Generalsekretär des UNO-Klimasekretariats, äußerte große Beunruhigung. Massimo Agostinis von der DRS-Ausland-Redaktion, Sie haben die Medienkonferenz mitverfolgt. Weshalb zeigte sich denn de Boer dermaßen beunruhigt?
Er war sehr beunruhigt, weil die hochindustrialisierten Länder, bei ihnen stieg der CO2-Ausstoß allein im 2005 um 3-5%. Es sind auch hochindustrialisierte Länder darunter, die eigentlich viel Geld hätten, um etwas gegen den Klimaschaden anzuwenden. Darunter Spanien, das seinen Ausstoß um über 50% erhöht hat, Portugal 40%, aber auch Kanada und Irland mit etwa 25%. Das alles stimmte den Generalsekretär doch eher pessimistisch.
Trotz all dieser Zunahmen, trotz all dieser besorgniserregenden Zahlen äußerte de Boer gleichzeitig Optimismus. Was hat er denn damit gemeint?
Ja, auf der einen Seite sind da die Sünder und dann gibt es eben auch die Musterknaben quasi. Da gehört auch Frankreich dazu, dass seinen Ausstoß um 2% reduzieren konnte oder Deutschland um fast 20%. Zudem hat man festgestellt, dass in vielen Ländern, auch bei den Sündern, doch etwa 820 Projekte insgesamt aufgegleist wurden in den letzten 2 Jahren und dass weitere 1000 Projekte in Vorbereitung sind, dass schon fast 30 Milliarden ausgegeben wurden. Also all das ist dann eher so der Teil, der positiv stimmt und der dazu führen könnte, dass vielleicht doch das Kyoto-Ziel bis 2012 erreicht werden könnte.
Was bedeuten denn diese neuen Zahlen über den weltweiten Treibhausgasausstoß in Bezug auf die bevorstehende UNO-Klimakonferenz in Bali?
Dass der Druck vor allem auf die Sündernationen im Westen sehr groß ist, wenn nämlich Spanien, Portugal, aber auch Kanada und so weiter sich nicht bereit zeigen, trotz ihrer Rückschritte weitere Maßnahmen zuzulassen, um gegen den Klimawandel vorzugehen, dann steigt der Druck, weil dann plötzlich Indien und China, die Schwellenländer, wo man auch hofft, dass die etwas mehr tun, dass das die dann auf diese Länder zeigen und sagen, ja, wenn sich mal die Hochindustrialisierten schaffen, wie sollen wir es mit unseren Milliardenbevölkerung es denn hinkriegen? Deshalb hat heute de Boer vor allem auch Druck ausgeübt oder gesagt, diese Länder, diese westlichen Länder, die im Rückstand sind, die müssen vorwärts machen.
Das waren Einschätzungen von Massimo Agustinis. Hintergründe zum Klimawandel finden Sie auch auf unserer Webseite www.drs.ch. Die Streikwelle in Frankreich erfasst immer mehr Branchen. Nach dem 7-tägigen Streik der Eisenbahner weitet sich nun der Streik auf den öffentlichen Dienst aus. Postdienstfilialen und Schulzimmer sind leer. Am Pariser Flughafen Orly wurden mehrere Flüge gestrichen, da auch die Fluglotsen streiken. Das nur einige Beispiele. Viele Französinnen und Franzosen haben die Nase voll von den Streiks, wie diese Passagiere am Bahnhof Gare du Nord in Paris.
On en a ras-le-bol, c'est très mal, vraiment.
Moi, je suis cuisinier et c'est très difficile pour moi aussi. On est la SNCF et la RATP. Il faut qu'ils travaillent dur aussi, comme tout le monde. Il y a d'autres métiers bien plus durs que la SNCF, appuyer sur un bouton, conduire un train.
Philipp Scholkmann in Paris, dieser großflächige Streik heute, zusammen mit dem Streik der Eisenbahner, der seit 7 Tagen dauert. Gefährdet all dies das Reformprogramm von Präsident Sarkozy?
Es scheint mir noch reichlich früh, dazu etwas Verbindliches zu sagen. Sarkozy ist ja nur gerade ein halbes Jahr im Amt jetzt. Sicher aber ist, er zeigt sich bis jetzt einerseits entschlossen, seine Wahlversprechen einzulösen, und dazu gehört auch die Abschaffung dieser Frührenten. Aber er zeigt in diesem Konflikt durchaus auch eine gewisse Geschmeidigkeit gegenüber den Gewerkschaften, was allfällige Kompensationen betrifft. Sicher aber auch, Sarkozy wird neben Sparschnitten irgendwann irgendwie auch die Kaufkraft stärken müssen, wenn er längerfristig Erfolg haben wird. Denn die Beamten heute, die streiken ja gerade deswegen, weil sie mehr als die, sagen wir, 2000 Euro pro Monat verdienen wollen. Und dieses Thema tiefe Löhne, Kaufkraft, das beschäftigt auch und nicht erst seit gestern den großen Rest der Bevölkerung.
Heute ist zwar ein Höhepunkt der Streikwelle, und doch gibt es auch Zeichen für eine Wende. Gespräche zwischen der Regierung und den Gewerkschaften sind geplant. Was ist davon zu erwarten?
Man wird wohl einen Kompromiss suchen, wo Sarkozy sein Gesicht als Reformer wahren kann einerseits und gleichzeitig ein Teil dieser Frührenten für die Eisenbahner und Metroangestellten ja kompensiert wird, zum Beispiel über höhere Löhne oder besondere Zuschläge. Auf der Basis sind die Gewerkschaften nun zum Gespräch bereit. Klarer aber sehen wir erst, wenn die Basisversammlungen überall im Land, in jedem Lokdepot und in jedem Bahnhof heute Nachmittag entscheiden darüber, ob sie den Streik für dieses Gespräch tatsächlich aussetzen oder wenigstens weiter bremsen wollen, so wie das die Regierung ja verlangt.
Philipp Scholkmann, Ihrer Ansicht nach, wie geschickt hat sich Präsident Sarkozy angesichts der Streiks verhalten?
Er hat ganz gegen seine Gepflogenheiten bis jetzt aus dem Hintergrund agiert und seinen Arbeitsminister und auch den Premierminister vorgeschickt. Das ist wohl keine schlechte Strategie. Und auch seine Linie, diese Härte, im Prinzip gleiches Rentenalter für alle, aber doch Bereitschaft zum Dialog und Zugeständnissen, einzelnen Zugeständnissen. Diese Linie, denke ich, das könnte aufgehen, zumal diese Frührenten ja und der Streik der Eisenbahner überhaupt nicht gerade beliebt sind in der Bevölkerung, wie wir in ihren Tonbeispielen ja gerade eben wieder gehört haben. Aber wie gesagt, Bedingung ist, dass der Arbeitskampf tatsächlich abflacht jetzt und sich in den nächsten Tagen nicht etwa weiter radikalisiert.
Das waren Einschätzungen von Philipp Scholkmann aus Paris. Die Zahl der Opfer steigt nach dem verheerenden Wirbelsturm in Bangladesch seit Tagen an. Über 3.500 Tote sind es laut offiziellen Angaben bis jetzt. Hilfswerksvertreter vor Ort gehen aber von bis zu 10.000 Menschen aus, die ihr Leben durch den Wirbelsturm verloren haben. Weil Trinkwasser und Nahrungsmittel fehlen, sind viele weiterhin in Gefahr. Auslandredaktor Franco Battel.
Die Situation sei viel schlimmer, als man dies kurz nach dem Wirbelsturm vermutet hat. Dies sagt Josef Guntern, Mitarbeiter der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit DEZA.
Die Häuser sind zu einem großen Teil in diesen Katastrophengebieten komplett zerstört. Es gibt natürlich eben die Opfer, die zu beklagen sind. Es gibt aber auch viele tote Tiere, wilde Tiere, aber auch Haustiere, die in diesen Flüssen jetzt dahin treiben und zur Seuchengefahr werden. Die Reisfelder, die standen kurz vor der Ernte, die sind praktisch alle zerstört und wir müssen wirklich sehr viele Nahrungsmittel mit der internationalen Hilfe organisieren, um diese Leute zu betreuen.
Guntern organisiert in Bangladesch zusammen mit Hilfswerken und der UNO die dringend nötige Hilfe. Benötigt werden nach wie vor sauberes Wasser, Essen, Notunterkünfte, Medikamente. Viele Leute seien noch immer weitgehend abgeschnitten, warten, bis jemand zu ihnen kommt. Und die Hilfe bis in entlegene Dörfer zu bringen, sei schwierig.
Einerseits sind Lastwagen unterwegs, die kommen einfach so weit, wie sie kommen können. Dann wird die Ware zum Teil dann auf Boote verladen und über den Wasserweg weiter transportiert. Und die Soforthilfe wird zu einem großen Teil mit Helikopter durch die Armee sichergestellt, also aus der Luft.
Trotz dieser Schwierigkeiten sei die Soforthilfe gut angelaufen, bilanziert Guntern. Stellt sich die Frage, wie man Bangladesch auch längerfristig helfen könnte. Schließlich leidet das extrem flache, mit 147 Millionen Menschen stark besiedelte Land chronisch unter Überschwemmungen. Der Geograf Thomas Hofer hat während Jahren Bangladesch bereist und dort geforscht. Was könnte man tun?
Natürlicherweise ist das ganze Delta von Bangladesch ein Mangrovenwald. Und da hat natürlich über Jahrzehnte wurde dieser Mangrovenwald immer mehr reduziert. Und damit verliert er eben seine Schutzfunktion. Deshalb ist eben die Erhaltung dieser Mangrovenwälder oder sogar die Wiederherstellung der Mangrovenwälder ganz entscheidend.
Entscheidend, aber auch schwierig, weil Bangladeschs Bevölkerung weiter wächst und landlose Bauern den Wald roden, um dort zu siedeln. In Zukunft brauche es aber auch noch mehr Häuser, die auf Stelzen gebaut sind und weitere Dämme. Allerdings warnt Hofer davor, überall Dämme zu bauen. Diese seien nur dort sinnvoll, wo zum Beispiel wichtige Gebäude geschützt werden müssten. Sonst aber benötigen die Flüsse Auslauf, ein natürliches Schwemmgebiet, Rückhaltebecken, Sümpfe.
Im Prinzip geht es auch darum, dem Flusssystem gewisse natürliche Speicherräume zurückzugeben. Weil sonst mit dem Eindämmen kumuliert sich ja das Wasser. Das Wasser kommt ja, das kumuliert sich und irgendwo ist dann zu viel und dann brechen Dämme.
Die Naturgewalten im Delta von Bangladesch sind enorm. Nach einer großen Flut suchen die Flüsse mit ihren Nebenarmen oft neue Wege. Ein Flussbett kann sich um bis zu 50 Kilometer verschieben. Der Einfluss des Menschen auf solche Kräfte ist verständlicherweise begrenzt.
Franco Battel. Die Glückskette sammelt für die Opfer des Wirbelsturms in Bangladesch die Kontonummer 10-15.000-6, Vermerk Überschwemmungen Asien. Der US-Dollar ist quasi unten angekommen. Er hat im Verhältnis zum Schweizer Franken und zum Euro einen neuen Tiefstwert erreicht. Wirtschaftsredaktor Thomas Rüst über die Schwäche der amerikanischen Währung, noch begrenzte Sorgen der Exporteure und gute Zeiten für Amerikareisende.
Der Wert des Dollars ist in den letzten Wochen immer weiter gesunken. 100 Dollar kosteten heute Morgen im Großhandel unter den Banken zeitweise weniger als 111 Franken, nämlich noch 110 Franken 80, so wenig wie nie mehr seit dem 19. April 1995. In nur einem Jahr, seit dem November 2006, hat der Dollar rund 15% an Wert eingebüßt. Grund für die akute Schwäche der amerikanischen Währung ist die Krise in der Bankenindustrie. Es wird befürchtet, dass die Konsumenten in den USA als Folge der Kreditkrise weniger kaufen. Dies schwächt die amerikanische Konjunktur. Als Folge davon müssen die Zinsen gesenkt werden. Tiefe Zinsen sorgen dann dafür, dass der Dollar für Geldanlagen weniger attraktiv ist als zum Beispiel Geldanlagen in Euro. Im Moment gibt es Spekulationen, dass die amerikanische Zentralbank noch vor der nächsten Sitzung von Anfang Dezember die Zinsen erneut senkt. Für Schweizer Unternehmen bedeutet ein tiefer Dollar, dass sie für ihre Exporte weniger Geld in Schweizer Franken bekommen. Da die Unternehmen jedoch in aller Regel auch in Länder mit starken Währungen exportieren, zum Beispiel in die Europäische Union, dürften sich die negativen Wirkungen des tiefen Dollars in Grenzen halten. Für Schweizer Touristen ist ein tiefer Dollar attraktiv, weil Reisen in die USA und nach Asien günstiger werden. Am Wechselschalter kostet ein Dollar heute Mittag 1,16 Franken, also rund 5 Rappen mehr als noch im Großhandel.
Alleinerziehende arbeiten viel und verdienen oft zu wenig. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von Caritas. Und das wenige Geld reicht nicht zum Leben. Alleinerziehende sind besonders oft von Armut betroffen. Sie müssen viermal häufiger Sozialhilfe in Anspruch nehmen als der Durchschnitt der Bevölkerung. Caritas hat deshalb einen Forderungskatalog aufgestellt, um die Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Zum Beispiel Ergänzungsleistungen für Familien oder mehr Abzüge bei den Steuern. Was würden diese Forderungen einer alleinerziehenden Mutter überhaupt bringen? Inlandredaktor Alexander Sauter hat eine Mutter getroffen, die mit 3.600 Franken im Monat sich und ihre beiden Kinder über Wasser halten muss.
Wenn am Ende des Geldes noch viel Monat übrig ist, dieses Gefühl kennt die alleinerziehende Mutter von zwei Buben. Nennen wir sie Katrin Schmid. Sie gehört zu den 15% in der Schweiz, die ihre Kinder alleine erziehen müssen. Daneben arbeitet sie Teilzeit als Krankenpflegerin in einem Spital.
Wenn man mich fragt, sage ich immer, ich arbeite 120%. Es ist natürlich nicht alles in der Arbeitswelt, wo ich das Geld verdiene, sondern es ist das Arbeiten daheim, wo nicht gefragt wird, wenn man wissen will, wie viel arbeitest du.
In der Arbeitswelt ist sie zu 30% tätig. Im Spital übernimmt sie den Nachtdienst, der ist besser bezahlt. Arm sein heisst sparen, auch bei den Lebensmitteln.
Wenn eine Aktion ist, nicht, dass ich jede Aktion kaufe, aber etwas, was mir zusagt, dass ich das dann zum Beispiel eingefriere, dass ich da ein bisschen auf Reserve arbeite. Ich benutze die öffentlichen Verkehrsmittel wenig bis gar nicht. Ich fahre fast alles mit dem Velo.
3.600 Franken brutto stehen Katrin Schmid jeden Monat für ihre kleine Familie zur Verfügung. Inbegriffen sind dabei auch die 1.200 Franken Alimente, die ihr Ex-Mann bezahlt, beziehungsweise bezahlen sollte. Weil er das Geld aber nicht überweist, springt die Gemeinde ein. Die Gemeinde bezahlt die Alimente und fordert sie beim Ex-Mann von Katrin Schmid dann auf dem Inkassoweg selber wieder ein. Dies wird aber nicht in allen Gemeinden so praktiziert. Caritas fordert deshalb eine einheitliche Lösung. Diese sogenannte Alimentenbevorschussung sei eine große Hilfe, sagt Katrin Schmid.
Also das wäre für mich untragbar, weil ich bin auf das Geld angewiesen. Bei der Größe oder Kleine vom Einkommen wäre das für mich nicht machbar, wenn ich mich nicht auf das Geld verlassen könnte.
Caritas schätzt, dass die Kosten für ein Einzelkind rund 2'000 Franken betragen pro Monat. Caritas fordert deshalb, dass bei den Steuern die effektiven Kinderkosten abgezogen werden können, auch wenn mit zusätzlichen Steuerabzügen vielleicht nur 100 Franken mehr im Monat zur Verfügung stehen, damit wäre schon geholfen.
Auf das Budget, das mir zur Verfügung steht, ist das ein rechter Betrag.
Nach der Trennung von ihrem Ehemann musste Katrin Schmid aufs Sozialamt. Nach 11 Monaten war sie jedoch so weit, dass sie ihr Leben wieder selber finanzieren konnte. Caritas fordert für arme Familien eine Ergänzungsleistung, ähnlich wie bei der AHV oder IV.
Das wäre natürlich schon sinnvoll, Familien dort besser abzusichern, dass man gar nicht so weit müsste gehen. Für mich hat es einfach dann einen anderen Namen. Das Sozialamt tönt halt immer noch schlecht, wenn man diesen Schritt machen muss. Und das hat mir halt auch sehr Mühe gemacht.
Caritas verlangt im Weiteren, es brauche für arbeitslose Alleinerziehende mehr Integrationsmaßnahmen. Denn wenn sich eine Mutter um ihr Kind kümmern muss, ist es schwierig, gleichzeitig den Sprung zurück ins Arbeitsleben zu schaffen. Katrin Schmid hat zwar eine Stelle, Weiterbildung kommt aber auch für sie nicht in Frage.
Also eine Weiterbildung würde ich gerne machen, ist zurzeit nicht möglich. Und je nachdem, was man gerne machen möchte, ist es auch finanziell praktisch nicht tragbar, wenn man da selber noch müsste investieren.
160'000 Alleinerziehende gibt es in der Schweiz. Katrin Schmid ist eine davon. Damit das Geld zum Leben reicht, ist ein fortwährender Kampf nötig, Monat für Monat.
Musik. Wie kann man Gewalt in der Schule vorbeugen? Diese Fragen haben sich auch die Erziehungsbehörden in Neuenburg gestellt. Sie versuchen es jetzt mit einem Comic, der an alle 8- bis 12-Jährigen im Kanton verteilt wird. In 11 Geschichten werden die Schülerinnen und Schüler in ihrer Alltagssprache mit den Themen Außenseiter, Erpresser und mit Vorurteilen gegenüber anderen konfrontiert. Patrick Mühlhauser hat eine 5. Klasse in Neuenburg besucht, die mit dem Comic in den letzten Wochen gearbeitet hat.
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Primarklasse in Neuenburg führen ein Rollenspiel auf. Ein Neuer kommt in die Klasse, er verprügelt seine Klassenkameraden. Wie kann man mit dieser Situation umgehen? Das ist eine der Geschichten im Comic. Den Kindern gefallen die Geschichten.
Ça aide aussi comment se comporter à l'école. Comme ça on sait comment se comporter.
Man lerne, wie sich richtig zu verhalten, sagt der 10-jährige Andrea. Die Geschichten zeigten Wege auf aus einer schwierigen Situation, fügt die gleichaltrige Julia an.
C'est qu'on a des problèmes des fois à l'école et puis avec ça on voit un peu les meilleures attitudes à prendre. Parce que sinon on essaie de faire les mauvaises et puis plutôt de résoudre le problème on empire.
Es ist den Lehrpersonen im Kanton Neuenburg frei überlassen, den Comic zu benutzen oder nicht. Brigitte Staufer, die Lehrerin der Testklasse, hat gute Erfahrungen gemacht. Die Geschichten seien realitätsnah und die Sprache sei den Kindern angepasst.
Le langage est très bien adapté, c'est vraiment du langage parlé, ils comprennent tout de suite et ça ils apprécient énormément.
Die Geschichten im Comic seien eine gute Basis, um in der Klasse zu diskutieren.
Avec ça, ils amènent beaucoup d'autres choses et puis on fait des parallèles avec la classe, avec ce qu'ils vivent dans la cour et puis c'était vraiment très intéressant.
Die Kinder würden in der Diskussion ihre eigenen Erfahrungen und ihre eigenen Lösungsvorschläge zum Thema Gewalt einbringen, sagt die Lehrerin Brigitte Staufer. Dieser Comic wurde vor einem Jahr in Genf eingeführt. Nun hat die Junge Wirtschaftskammer Neuenburg zusammen mit dem Erziehungsdepartement des Kantons eine Neuenburger Fassung gemacht. Das pädagogische Begleitmaterial hat die Schulpsychologin Nathalie Roth entwickelt. Gewalt unter Schülerinnen und Schülern geschehe oft im Verborgenen, sagt sie. Mit dem Comic möchte man versuchen, das Schweigen zu brechen.
Et puis là, c'est vrai que c'est un support qui permet d'aborder, de demander si eux-mêmes ont vécu ce genre de situation au sein de la classe ou ailleurs. Et puis ça permet d'entamer le dialogue.
Der Comic behandelt die alltägliche Gewalt im Umgang miteinander. Es geht darum, das Klassenklima zu verbessern und dadurch auch Schlimmeres zu verhindern, sagt die Schulpsychologin.
C'est plus des petites attitudes au quotidien, on peut parler de microviolence aussi, que c'est aussi un climat dans la classe. Et puis c'est pour améliorer le climat dans la classe qu'on met des outils à disposition des enseignants pour qu'il n'y ait pas de problèmes plus graves qui surgissent plus tard.
Alle 8- bis 12-Jährigen in Neuenburg haben heute den Comic erhalten. Und auch im Kanton Wallis wird dieser Comic heute gratis an 11.000 Schülerinnen und Schüler, Lehrer und Schulverantwortliche verteilt. Eine deutsche Fassung gibt es für das Oberwallis. Und bereits hätten weitere Kantone und auch andere Länder ihr Interesse an diesem Comic angekündigt, heißt es bei der Jungen Wirtschaftskammer Neuenburg.
Patrick Mühlhauser.